Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb. Der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
Immer wieder höre ich, ach Mensch, der Tino Meyer, das ist ein ganz freundlicher, ein angenehmer, ein kluger Mensch. Also den würde ich gerne mal kennenlernen. Und dann sage ich aber, Frauen dieser Welt, wenn er nicht schon vergeben wäre, ihr müsstet beim ersten Date lange warten. Lange warten. Wahrscheinlich so um die 3-4 Stunden. Das Zeitmanagement vom Kollegen Meyer ist nämlich nicht das Beste. Wahrscheinlich nur beim Marathonlauf. Tino, guten Tag.
Ich komme jetzt mit Verspätung. Ich müsste erst mal 4 Minuten vergehen lassen, um mich zu sammeln.
Du weißt, worauf ich anspiele. Gestern hatten wir uns um 17 Uhr per Telefon vereinbart, um kurz mal den Termin für den Podcast festzulegen. Um kurz nach 8, um kurz nach 20 Uhr bekam ich eine kurze Nachricht. Mensch, verdammt, ich habe das Telefon naht versemmelt. So nicht zum ersten Mal.
Aber mein lieber Jens, damit hast du erst mal recht. Ja. Aber in dem Fall habe ich ja aus gutem Grund, und jetzt habe ich dich noch gar nicht begrüßt, hallo Jens. Mhm. Gestern habe ich aus gutem Grund mich nicht gemeldet, wie wir spätestens seit heute früh, Dienstag früh alle wissen, gab es wichtige dynamische Entwicklungen. Also ich war sozusagen im Sinne des Podcasts unterwegs. Es war weder, es war eine Rennerei im Sinne des Podcasts, nicht für mich selber.
Ja. Das ist eine super Ausrede. Eigentlich lässt man ja keine Frau warten, aber bei einem Date gab's das mal, oder das gab's bei dir bestimmt. Was war die größte Zeit, die du jemanden warten lassen hast? Also mich hat mal eine Stunde warten lassen. So war dann aber auch das Date. Das lief nicht besonders gut. Da war ich ziemlich angefressen.
Ich glaube, das sind bei mir gar keine großen zeitlichen Verfehlungen. Es ist die Summe an Kleinigkeiten.
Ah, okay.
Und da sind wir vielleicht auch gerade schon wieder bei Dynamo. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es die Summe an Kleinigkeiten. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sind's, das ist ja irgendwie, ich hätte fast gesagt bekannt, aber mein bekanntes Freunden- und Kollegenkreis kennt das. 5 Minuten, die darf man bei mir gerne einplanen. Die darf man gerne pauschal obendrauf setzen. Und ich weiß, dass das nicht gut ist und dass auch sowas, geklaute Zeit von anderen Leuten ist, aber ich bemühe mich wirklich und es ist keine böse Absicht, Jens. Und dass es gestern 3 Stunden gewesen sind, ich könnte jetzt für mich noch in Anspruch nehmen, dass es mir wenigstens selber aufgefallen ist, dass ich mich nicht gemeldet habe. Aber dein süffisantes Lächeln sagt mir, damit komme ich heute nicht durch.
Werbung.
Die Radeberger Gastroaktion ist gestartet und das Ganze im ganzen Dynamoland. In teilnehmenden Kneipen oder Vereinsheimen habt ihr die Chance auf exklusive Sofortgewinne. Einfach beim Wirt oder der Kellnerin ein Aktionsrubbel losholen, aufrubbeln und vielleicht direkt abräumen. Gewinnen könnt ihr zum Beispiel handsignierte Dynamo-Trikots der aktuellen Saison oder limitierte Radeberger Blechschilder, echte Fanschätze. Also beim nächsten Kneipenbesuch mitmachen und gewinnen. Radeberger Pilsner, Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Tino, ich will die Folge zu Beginn heute mal nutzen, um Dankeschön zu sagen an das medizinische Personal im Großen und Ganzen und ganz speziell im Josef-Stift, weil letzte Woche habe ich mich einem operativen Eingriff unterziehen müssen. Viele haben auch mir jetzt in den letzten Tagen Nachrichten geschrieben, ob es mir gut ginge. Auch darüber habe ich mich gefreut. Also mir geht's gut. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Aber ich muss einfach mal sagen, dass top im ambulanten Operationszentrum super betreut worden, freundlich, kompetent und einfühlsam. Und so eine OP ist nicht das Angenehmste, das gebe ich gerne zu. Aber da will ich einfach mal ein großes Dankeschön dalassen und auch ein Dankeschön an die, die mir jetzt geschrieben haben, mir geht's gut. Mir wird es wieder besser gehen, sage ich mal so.
Und Jens, weil es dir jetzt wieder besser geht, verträgst du doch eine Portion Zynismus, oder? Ich frage vorsichtig.
Wo kommt dein Zynismus? Ich kann dir sagen, dass mein Start beim Berlin-Marathon damit gestrichen ist.
Nö, das ist jetzt weniger überraschend und das soll auch überhaupt nicht zynisch sein. Ich wollte dir nur sagen, und du weißt es natürlich selber, dass der HC Elbflorenz, wo du ja als Hallensprecher seit Jahren tätig bist und irgendwie auch, sag ich mal, die gute Seele am Mikrofon, dass die gewonnen haben, den ersten Saisonsieg und du warst nicht am Mikro. Ich weiß nicht, ob es da jetzt einen Zusammenhang gibt und ob dir das schon mal jemand gesagt hat.
Sicherlich, also und ich denke, ich werde auch beim nächsten Spiel nicht dabei sein können, weil der Dynamo auswärts in Darmstadt spielt. Also von daher, wenn das dann...
Fast eine Serie. Die Jungs, die Handballer haben es jetzt selbst in der Hand. Wollen sie Umbreit zurück, dann können sie maximal unentschieden spielen in dem Spiel. Wenn sie einen Heimsieg landen, du weißt, Sportler sind alle abergläubisch in jedweder Richtung.
Tino, lass uns über dich mal reden. Wo warst denn du am Sonntag? Hast du Leichtathletik-WM geguckt? Weil, ich darf mal aus dem Nähkästchen plaudern, der Kollege Tino Meyer ist Lückencamper-Ultra und die lief ja am Sonntagnachmittag. Warst du zugegen bei Dynamos Auswärtsspiel in Elversberg oder Dynamo 2? Ihr habt das doch übertragen, oder?
Es klingt fast wie abgesprochen, ist es aber natürlich überhaupt nicht.
Nee.
Ich musste sowohl auf Dynamo verzichten, das habe ich dann abends in der Sportschau mir angeguckt, die Zusammenfassung. Ich habe auch im Live-Ticker gelesen, dass Gina Lückencamper das Finale nicht erreicht hat, wieder im Halbfinale stecken geblieben ist. Denn Lösung C ist die richtige. Ich war im Sportpark Ostra, saß im Sprecherturm von Platz 15 und war sozusagen Co-Kommentator. Im Livestream von sächsische.de und LVZ Online. Wir übertragen ja seit dieser Saison pro Spieltag eine Partie der Sachsenliga und auch der Regionalliga. Und am vergangenen Sonntag war es das Topspiel. Dynamo U23.
Wie? U21, bitte U. Ich weiß, es ist da ja wieder so ein Streit durchgegangen.
Es war jetzt
ja, aber du hast doch bei Marco Hartmann gehört und er hat es uns eindringlich gesagt. Es ist die U21.
Du siehst, ich bin mit meinen Rollen, ich muss immer noch zwischen den Rollen switchen. Jetzt bin ich ja gerade nicht Co-Kommentator, jetzt bin ich ja am Schwarz-Gelb-Podcast. Ich habe Dynamos Nachwuchstruppe, die jungen Wilden. Habe ich also gesehen im Spitzenspiel gegen die SG Taucher. Und es war ein krasses Spiel. Dynamo hat, wenn man so will, 90 Minuten lang auf überspitzt gesagt ein Tor gespielt und 3-1 verloren. Und das Ehrentor vom Arne Seemann, das fiel in der Nachspielzeit.
Toni Menzel hat doch gespielt, oder?
Das war schon vorm Anpfiff für mich die große Überraschung. Und da dachte ich, ach, ich kenne ja mehr als einen Spieler, weil, bin ganz ehrlich, Paul Milde habe ich erkannt. Und dann dachte ich, den anderen kenne ich doch auch. Und ich hielt es aber nicht für möglich. Doch, es war Toni Menzel, der ja ein bisschen Spielpraxis sammeln sollte, sammeln konnte. Thomas Stamm hat es ja dann in Elversberg auch erklärt, warum Toni Menzel nicht mitgefahren ist, weil, muss man ein bisschen weiter ausholen, Sascha Riesch, der Linksverteidiger, in der Woche mit dem Infekt ausfiel, dann wieder dabei war, aber man nicht ganz sicher war, ob er den 90 Minuten spielen kann. Und da sollte Jan-Hendrik Marx als Backup sozusagen nach Elversberg mitfahren. Und das war dann die 20. Kaderstelle, die sonst Toni Menzel besetzt hätte. Und da war dann die Idee, so habe ich es dann auch rausgehört, bei allen Beteiligten von Dynamos U21, dass es eigentlich ganz gut wäre, wenn der Toni Menzel auch mal 90 Minuten ein volles Spiel macht. Die Geschichte hatte ich dann sozusagen für einen Moment auch exklusiv im Sportpark Ostra und danach ein Sachsenligaspiel, wo man gesehen hat, dass die jungen Kerle was können, aber das Männerfußball, das hat ja Marco Hartmann uns auch im Podcast erzählt, das sagt der Trainer Sebastian König immer wieder, dass Männerfußball eben was anderes ist und das ist nicht nur Körperlichkeit, auch so ganzes taktisches Verständnis, so ein Ergebnis über die Zeit bringen, auch mal einen Ball wegbolzen, das sind ja alles Inhalte, die man im Nachwuchs jetzt nicht unbedingt Wert legt.
Okay, Tino, dann gehen wir jetzt hinein in unsere Runde mit einem langjährigen Dynamo-Kenner. Wir freuen uns sehr, dass er in der Leitung ist. Langjähriger Begleiter, journalistischer Begleiter, Filmemacher und kennt die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden aus dem FF. Wir freuen uns sehr. Uwe Kart ist in der Leitung. Uwe, guten Tag.
Guten Tag, grüßt euch.
Wir haben eine Menge zu diskutieren. Wir wollen über Elversberg sprechen. Aber wir wollen natürlich mit der Aktualität des Tages, wir nehmen am Dienstagnachmittag auf, beginnen. Und zwar über das Thema David Fischer sprechen, der nicht mehr Kommunikationsgeschäftsführer bei Dynamo Dresden ist. Ich nenne mal vielleicht die 5 schwierigsten und kniffligsten Berufe, die es auf der Welt gibt. Astronaut, Intensivpflegekraft, Herzchirurg, Bombenentschärfer und Dynamo-Geschäftsführer.
Warum kommt Dynamo-Geschäftsführer erst an 5?
Ja, als Highlight quasi dann.
Ach so, okay. Also manchmal wünschte man sich, man wäre Kosmonaut-Astronaut, je nach Herkunft.
Ja, wahrscheinlich. Ich weiß ja, du bist ein langjähriger Begleiter und ich sag immer, wenn ein neuer Trainer kommt, dann sagst du immer, das ist der so und so vielte Trainer, den ich in der Nachwendezeit kennengelernt habe. Kannst du zusammenzählen, wie viel Geschäftsführer du bei Dynamo Dresden jetzt in den letzten Jahren, nach der Wende sind es ja jetzt mittlerweile auch 35 Jahre, schon kennengelernt hast?
Nee, habe ich immer abgelehnt. Also ich habe das beschränkt auf die Trainerzahl 43, habe auch mit Thomas Stamm gesprochen, dass es bitteschön dabei bleibt. Ich stand ja irgendwo im Wort, dass ich bei 50 Trainern irgendwo ein Buch machen soll, meine 50 Dynamo-Trainer. habe ich ehrlich gesagt gerade keine Zeit und eigentlich auch keine Lust. Und Thomas Stamm macht das auch sehr gut. Das heißt, er bleibt hier Trainer, bitteschön, für alle, die dort anderes vorhaben. Und Geschäftsführer, boah, also ich glaube, ich habe die schrägsten Geschäftsführer kennenlernen dürfen, weiß ich nicht, müssen. Also da waren schon Schräge dabei.
Komm,
aber
erzähl mal.
Ich weiß, also was ganz Schräges jetzt, was für den Boulevard, ein Geschäftsführer war, glaube ich, ab und zu mal gesichtet worden auf der E55. Da wissen junge Menschen heute gar nicht mehr, um was es dort ging. Und zwar war das die Strecke nach Tschechien.
Der hat Zigaretten geholt.
Der hat mit Sicherheit nur Zigaretten geholt. Und alles andere ist üble Nachrede. Ja? Also hat's auch gegeben. Es gab Geschäftsführer. Oh, nee, also lass uns das fast nicht aufmachen, weil viele Dinge sind wirklich unangenehm dort. Und kein Ruhmesblatt und schon erst recht nicht für diesen Verein.
Definitiv nicht.
Ja.
Kam die Nachricht, die Pressemitteilung,
nein.
Es war aber da ja jetzt schon die letzten Tage.
Nee. Na klar. Es ist ja immer, es ist ja auch an jedem Gerücht was dran. Das ist nicht nur im Fußball so. Und insofern war es eigentlich, ja, in Anführungszeichen nur der Vollzug. Wobei die Pressemitteilung ist ja dann doch schon wieder spannend.
Die ist spannend, oder? Finde ich schon. Also
weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber wenn man die mit dem mutmaßlichen Ist-Zustand der Realität abgleicht, ja, das ist schon spannend, was man heute in der Pressemitteilung so mitteilen kann.
Wenn man die Pressemitteilung liest, müsste man fragen, warum trennt man sich denn dann überhaupt?
Eben drum. Also die Pressemitteilung vermittelt mir nicht einen Grund. Also einen ernsthaften Grund, weil wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, zählt das ja vielleicht noch als Meinungsstreit und kommt in der Sache vielleicht dem nächsten Ziel wieder ein Stück näher, der Meinungsstreit. Also der Höhepunkt war dann aber, über allem steht der Verein, dass man, glaube ich, von allen Beteiligten, dass das mit Leben irgendwie erfüllt wird, das war schon noch ein kleiner Gruß Fischer.
Ich habe es auch so rausgelesen, dass mir so ein bisschen der Grund fehlte. Es wurden die Sachen genannt, die David Fischer in den letzten 2 Jahren geschafft hat, wie gut Dynamo dasteht und dass man sich jetzt trotzdem einvernehmlich trennt. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist der Satz von David Fischer, dass er der Entwicklung des Vereines nicht im Weg stehen will, was jetzt für mich den Schluss nahelegt, dass er eine andere Idee von der Entwicklung hatte, als sie, ich nehme an, der Aufsichtsrat hatte, weil der verkörpert ja dann praktisch das nächsthöhere Gremium und dann mit ein Stück weit den Verein oder eben auch eine andere Idee als die Mitglieder hatten, was mich dann fast wieder vielleicht zum Thema Fanshop führt. Da gab es ja schön Querelen und vielleicht ist das auch der Punkt, wo der Krug zerbrochen ist sozusagen zwischen Mitgliedschaft, Aufsichtsrat und David Fischer.
Aber da muss ich gleich mal dazwischen fragen, da würde mich allen Ernstes mal interessieren, was hat denn der Aufsichtsrat für eine Idee von der Entwicklung des Vereins?
Ja, eigentlich sind sie ja nur das Kontrollgremium und eigentlich kontrollieren sie nur das, was die Geschäftsführung, und sie haben sich ja jetzt 3 Geschäftsführer geholt, was die leisten und tun.
In gestalterischer Hinsicht hat sich der Aufsichtsrat ja jetzt nicht besonders hervorgetan, weil er ist ja auf der einen Seite nur das Kontrollorgan, okay. Ich kann mich entsinnen, wie diese Struktur mit diesen 3 Geschäftsführern entstanden ist. So ganz dunkel ist, glaube ich, 5, 6, 7 Jahre her und war ja eigentlich die Struktur gemacht für Ralf Mingen. Und er sollte ja quasi diesen Geschäftsführerposten übernehmen, der quasi über allen Dingen steht. Theoretisch praktisch eigentlich eine coole Nummer, dass Ralf von 2 anderen Geschäftsführern kaufmännisch, sportlich irgendwo entlastet wird, irgendwie. Und bevor aber die Struktur umgesetzt wurde, war ja Ralf Mingen nicht mehr da. Das war ja im Grunde die Genese von dem ganzen Vorgang. Und ich habe mich immer gefragt, speziell in der 3. Liga, brauchen Drittligist 3 Geschäftsführer? Selbst wenn wir irgendwann die Struktur eingeführt haben, muss eben ein Mitgliederbeschluss her, dass man wieder nur auf 2 Geschäftsführer irgendwo zurückgeht. Mhm. Also tut das Not? Keine Ahnung.
Spannende Fragen. Und lasst uns reingehen in diese ganze Geschichte. Vielleicht auch beginnend erstmal. Ich glaube, David Fischer hat ein paar Sachen angeschoben, die durchaus positiv sind. Also zum Beispiel Kauf des Trainingsgeländes, also der Walter-Fritsch-Akademie. Er hat unter anderem Thomas Stamm geholt. Das muss man ihm definitiv zuschreiben. Und ich habe schon den Eindruck, dass Thomas Stamm auch versucht hat, um David Fischer zu kämpfen.
Ja, klar. Also ich meine, es ist ja, muss man sich ja mal in jeden reinversetzen, ob Trainer oder Spieler. Natürlich ist das die Person, die einen irgendwo hinholt oder überzeugt davon, irgendwo hinzugehen. Es geht ja nicht bloß ums Holen. Natürlich ist das deine Vertrauensperson Nummer eins. Logisch. Und bleibt's ja erstmal. Das ist doch keine Frage. So, und ich glaube, dass auch Trainer und Spieler sehr daran gelegen ist, dass einigermaßen Ruhe im Verein ist. Und das war ja in den letzten Monaten ja schon deutlich zu hören, das Rumoren. Also sowohl im Stadion als auch außerhalb des Stadions.
Tino, ich bin der Meinung, und ich habe das immer wieder gesagt, mit dem Artikel der Kollegen der Bild im Mai habe ich so das Gefühl gehabt, puh, das hältst du nur noch schwer auf. Da geht der Fahrstuhl wahrscheinlich nach unten. Das war für mich so der Anfang vom Ende.
Ja, erst nochmal anknüpfen an das, was Uwe gesagt hat, auch zu Thomas Stamm. Ich glaube, das ist ja der Vorteil von Thomas Stamm als Außenstehender, der aus Freiburg kam und hier unvorbelastet herkommt, jetzt mal in Anführungsstrichen ohne Freunde, ohne alte Seilschaften. Der hat sich das angeguckt, der bildet sich seine Meinung und ich habe so das Gefühl, dass er genauso wie viele andere Dynamo-Mitglieder, aber auch Fans und Anhänger des Vereins von außen einfach sich jetzt wundern über diese Entscheidung, weil sie auf den ersten Blick mit den, sagen wir, Verdiensten von David Fischer einfach auch nicht zusammenpasst. Mit dem Erfolg, den der Verein jetzt oder mit der Entwicklung, die der Verein in den letzten 2-3 Jahren genommen hat, versteht man das als Außenstehender nicht und deswegen versteht das ein Stück weit auch Thomas Stamm nicht. Das, was Uwe gesagt hat, kann ich ja da nur beipflichten. Ne? Der hat dich hergeholt. Das ist jetzt nicht zwingend der einzige Vertrauensmann, aber irgendwie schon eine Kontaktperson. Und ja, der Artikel der Bild-Zeitung kam damals für mich in seiner Kompaktheit und Menge an Vorwürfen total überraschend, auch mit der Tiefe an Vorwürfen. Ich meine, man kann jedem immer irgendwie was vorwerfen und man kann sagen, er hat hier kein glückliches Händchen gehabt und man kann sagen, es sind nicht alle gut auf ihn zu sprechen. Aber da war von Vorwürfen die Rede. Er würde sich in sportliche Belange einmischen. Er hätte sportliche Fehleinkäufe zu verantworten. Und da wurden dann genannt Jan-Hendrik Marx und Dennis Duha. Der hat ja, wenn wir David Fischer noch andere Neuzugänge anhängen wollen, dann ist es, glaube ich, auch ein Tim Schreiber. Und dann ist es eben auch Thomas Stamm. Das wird dann so nicht mit oder nur so im Halbsätzen gesagt. Und vor allen Dingen dieser Vorwurf in der Geschäftsstelle würde ein Klima so ein Stück weit der Angst und so ein Kontrollzwang seitens des Geschäftsführers herrschen, habe ich mich danach auch umgehört und komplett anderes vernommen. Ich habe gehört von dem Brief, den die Teamleiter an die Geschäftsführung geschrieben haben, in dem sie, sage ich mal, sich hinter ihren Geschäftsführer Kommunikation gestellt haben und ein Stück weit auch eine Forderung oder eine Erwartung an den Aufsichtsrat hatten, dass man das auch mal ein Stück weit kommuniziert und da kam halt nichts, sodass Jens, und das war ja deine Frage, irgendwo diese Trennung sich ab Mai, Juni irgendwo abzeichnete und dann bin ich wieder bei Uwe, die Pressemitteilung heute früh nur der Vollzug war.
Uwe, ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Lager rund um Dynamo. Ein Lager, was sagt David Fischer, ist der beste Mann. Und dann aber auch eins, was sagt, na Gott sei Dank, haben sie jetzt den Schritt vollzogen. Und die Letzteren, die werfen ihm natürlich eine fehlende Kommunikation vor, aber eben nicht nur zur aktiven Fanszene, weil jetzt immer wieder gesagt haben, die Fans haben den gestürzt. Das würde ich nicht sagen. Es sind nicht nur die Fans. Es sind auch einzelne Sponsoren, die sich nicht mitgenommen fühlen. So höre ich es immer wieder. Und ich glaube eben auch, die Kommunikation innerhalb der Geschäftsführung, gerade zum Sportgeschäftsführer, war offenbar auch schwierig. Auch da gab es sicherlich Kompetenzgerangel, weil eben Fischer den Job schon mal gemacht hat.
Ich versuche mal, sonst wird es zu viel, eins nach dem anderen noch mal ein bisschen zu sortieren. Wir waren bei der Struktur stehen geblieben. Ich finde drei Geschäftsführer auch so schwierig, weil es immer zwei gegen einen ist, egal über was du redest, über was du entscheidest, gibt immer eine 2-1-Fassung oder oftmals Dreierkonstellation ausgesprochen schwierig. Der Zeitpunkt, als David Fischer nach Dresden kam, war ja auch nicht so. Und es gab ja keinen Sportchef, der wurde erst nachrangig gesucht. Also er hatte sich ja erstmal um sportliche Belange zu kümmern. Daher ja, rührt ja auch die Geschichte. Da muss man auch, wenn man den Ursprung nochmal verfolgt, auch wieder den Aufsichtsrat ins Spiel bringen und sagen, naja, war denn das ein glücklicher Zeitpunkt, sich vom Vorgänger zu trennen? beziehungsweise dann die Nachfolge häppchenweise zu machen, weil Thomas Brendel muss sich ja erstmal ein bisschen schwer getan haben, weil er kam ja als ein anderer, sich gerade eingearbeitet hat und die ersten Schritte zur sportlichen Planung ja getätigt hatte, ist jetzt ungünstig. Und da frage ich ja sowieso, wieso muss denn immer dann alles per Ausschreibung gemacht werden? Oder gibt es denn nicht irgendwo auch mal eine Vorstellung?
Satzung.
Ach, ist Satzung, okay. Also wenn ich was haben will für irgendeinen Film, habe ich meinen Wunschkandidaten und weiß genau, was der leisten kann. Ich weiß aber unter Umständen auch, was er nicht leisten kann. Und dann gehe ich auf den zu. Kann man nicht vergleichen, weiß ich. Ich will es bloß deutlich machen. Also wenn ich immer ein Casting machen würde, da hätte ich nicht ein Zehntel von dem geschafft, was ich in meinem Arbeitsleben vielleicht auf den Weg gebracht hätte. So, und dann lasse ich mich eigentlich nur von der Vorstellung leiten, okay, dass jemand nach Dresden kommt und dann, ja, Thomas Brendel, weiß ich noch, der wurde ja dann angeblich nur genommen, weil ja irgendwo ein Leck war. Das sind doch alles keine Grundvoraussetzungen, um Geschäftsführer, das sind meine wichtigsten Akteure auf der Kommandobrücke, in Ruhe arbeiten zu lassen. Also das heißt, mehr Knüppel kann ich doch jemanden nicht als Neuzugang in Dresden zwischen die Beine werfen. Unabhängig davon, ob die jetzt Zimmermann, Brendel oder Fischer heißen. Hm. So kann ich mit Geschäftsführern, die meinen Verein nach innen, nach außen hin auf höchster Ebene zu vertreten haben, nicht umgehen.
Und wo siehst du, woran ist es dann gescheitert oder woran ist David Fischer gescheitert?
Natürlich wie immer an den Dynamo-spezifischen Eitelkeiten und Befindlichkeiten. Na klar, es gibt ja nicht bloß zwei Fraktionen bei Dynamo, da bist du ja froh, wenn es nur zwei gäbe. Oder da wärst du ja froh. Und wenn ich höre, dass ein Geschäftsführer quasi, wenn man sich die Jungs mal im Vertrauen schnappt, sagt, du musst ja eigentlich vorher mit allen möglichen Leuten in allen möglichen Gremien besprechen, um am Ende was durchzubekommen. Na, natürlich ist das schwierig, wenn du sozusagen 24, 25 Entscheidungsträger hast und die natürlich auch gesehen werden wollen, gehört werden wollen, Mitspracherecht haben oder wenn sie es per se nicht haben, per Satzung nicht haben, Gottes Willen, wollen die Satzung ja nicht vergessen, dann fordern sie es vielleicht im direkten Gespräch ein. So, das macht die ganze Sache ja nochmal schwieriger. Und jetzt müssen wir mal die Frage stellen, wie sieht denn der ideale Dynamo-Geschäftsführer aus? Also ist das Brendel? Ist das Zimmermann? Ist das eine Verbindung aus beiden? Bleibt die Struktur so? Also suche ich jetzt wieder einen Übergeordneten? Oder bleibt die Struktur schlanker mit zwei Geschäftsführern? Oder ich drehe es jetzt mal völlig um und sage, wenn ich einen Supertypen als Geschäftsführer habe, würde ich den, wenn ich mit dem gut dran bin, würde ich den empfehlen, zu Dynamo Dresden zu gehen?
Wenn er die nächsten zwei Jahre nicht vorhat, dann definitiv. Danach kann er dann vielleicht, weil die Haltbarkeitsdauer ist halt leider überschaubar. Das muss man wirklich so sagen bei Dynamo Dresden. Rund zwei Jahre.
Aber wenn einer echt gut ist, dann hat er mal nebenbei bloß zwei Jahre Luft. Also wenn einer echt gut ist, dann steht er irgendwo in Lohn und Brot. Hm. Und dann will der vielleicht wissen, dass ich ihn noch haben will. Und nicht nur, weil es gerade mal passt, weil wir gerade mal wieder den x-ten Geschäftsführer gefeuert haben. Also ich finde das Thema ganz schwierig und ich finde es auch immer ein bisschen naiv, so ranzugehen, dass ein neuer Geschäftsführer jetzt kommt und mach mal. Und dann teilen wir ihm ja mit, die verschiedenen Fraktionen, was wir eigentlich von ihm ja erwarten. Der braucht ja erst mal ein Vierteljahr, bevor der mit allen irgendwann gesprochen hat, die sich bemüßigt fühlen, gehört zu werden.
Uwe, das war aber eine Stärke von Ralf Minge. Also Ralf hat wirklich immer alle Interessengruppen mitgenommen und den konntest du auf den Sponsorenabend setzen, den konntest du aber auch zur aktiven Fanszene setzen und der hat versucht, da irgendwie immer alle mitzunehmen.
Und landete im Burnout.
Ja.
Das gehört zur Wahrheit ja genauso dazu. Natürlich hat Ralf versucht, alles selbst zu entscheiden, alles selbst zu klären, weil er ja natürlich auch der erste Ansprechpartner für alle war, egal ob sie Sponsoren, Partner in irgendeiner Weise, Fans, Mitglieder. Jetzt gibt's wahrscheinlich schon wieder Streit über die Reihenfolge, aber das Burnout kam ja nicht grundlos. Und auch die Demission von Ralf Minge war jetzt auch nicht feinster Stil.
Nee, definitiv nicht.
Um drei Jahre später laut darüber nachzudenken, ob man ihn zurückholt. Also wenn mich jemand von der Geburtstagsparty auslädt, weiß ich nicht, ob ich dann nach dem Kaffee trinken gehen darf und zum Abendbrot dann wieder kommen will.
Da sind wir bei einer der ersten Podcast-Folgen, wo wir über Streuselkuchen mit Decke gesprochen haben. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
Lange her.
Tino, der Zeitpunkt wird auch diskutiert. Ich glaube, für den aktuellen Aufsichtsrat ist das natürlich auch eine Niederlage. Brauchen wir nicht drum rumreden. Also, dass die jetzt schon wieder sagen müssen, okay, wir müssen den Geschäftsführer Kommunikation, wir müssen uns von dem schon wieder trennen, das ist ja kein Ruhmesblatt. Das wissen die, glaube ich, auch. Aber ich glaube, die wollten dem neu zu wählenden Aufsichtsrat ab November das Ding jetzt nicht mitgeben. Und deshalb wollten sie die Entscheidung jetzt treffen. Ist meine Interpretation. Siehst du es anders?
Kann so sein. Die Frage ist, warum man dem neuen Aufsichtsrat, wobei sich da mir schon wieder die Frage stellt, wie viele neue Räte sind in dem neu gewählten Aufsichtsrat? Ist das nicht im Grunde, die Kandidaten sickern ja jetzt so langsam durch, ist das nicht im Grunde 5 von 9 die gleichen und vor allen Dingen die Wortführer des Aufsichtsrats, bleiben das nicht die gleichen Personen? Ja, warum nimmt man dem neuen Gremium das jetzt schon ab? Was wäre denn zum Beispiel, wenn das neue Gremium feststellen würde, der Fischer ist doch ein guter, wir wollen den behalten? Insofern, der Zeitpunkt.
Aber vielleicht spricht der Zeitpunkt dafür, dass die aus Sicht des Aufsichtsrates der Handlungsdruck zu groß war.
Ich glaube, der Zeitpunkt ist immer doof und bleibt immer ungünstig, wenn es keine Gründe gibt oder du die Gründe nicht darlegst, weil so bleibt es einfach nicht nachvollziehbar und so ist es jetzt natürlich müßig zu sagen, ob man ihn sich dann hätte vielleicht, wenn wir jetzt die Gründe kennen würden, nicht auch schon im Juni trennen können. Ich glaube nicht, dass die letzten 4 bis 8 Wochen irgendwas passiert ist oder den Entscheidungsprozess nochmal wesentlich beeinflusst hat. Gefühlt, du hast den Artikel der Kollegen der Bild-Zeitung angesprochen, ist die Gemengelage seit Mai, Juni klar. Und jetzt haben wir Mitte September. Und wenn man sich von Fischer trennen will, und das wollte man, die Gedanken oder die Idee gibt es zumindest, glaube ich, schon länger, dann hätte man es auch eher tun können. Aber die Frage bleibt, was sind eigentlich die Gründe, warum man David Fischer nicht mehr haben will? Oder was sind die, um jetzt mal das Pressemitteilungsdeutsch zu verwenden, was sind die gegensätzlichen Vorstellungen von der Entwicklung des Vereines? Was genau ist damit gemeint? Und das könnte jetzt wiederum nur der Aufsichtsrat beantworten oder David Fischer.
Naja, und was hat das Ganze mit, ich sage jetzt mal, Aufsichtsratswahlkampf zu tun? Spannende Frage.
Da hätte ich eine steile These, aber das ist, bleibt halt auch eine These, ne? Und das ist dann vielleicht auch Populismus, aber vielleicht ist es halt auch ein großer Kern Wahrheit. Der Einfluss der aktiven Fanszene, Schrägstrich der Ultras, das ist immer so pauschal dahergesagt, genauso wie die Fans und so. Aber wenn es Parallelen gibt zu den entlassenen Vorgängern, dann ist es ja immer die, wenn du aus Sicht der aktiven Fanszene eine rote Linie übertrittst, wenn du dich mit der aktiven Fanszene anlegst, streitest, vielleicht sie auch mal in die Schranken weist, dass dann aus Sicht der Fanszene eine Linie überschritten ist und dass dann alle Hebel in Bewegung gesetzt werden. Diesen Geschäftsführer, wir hatten aber auch schon mal einen Präsidenten, es gab auch schon mal einen Aufsichtsrat, ja, dem das Leben dann schwer zu machen und am Ende, vielleicht hat auch David Fischer gesagt, wisst ihr was, ich muss mich da mit euch nicht streiten, dann gehe ich halt woanders hin. Am Ende waren es ja die Gedanken, die sich auch in Jürgen Wehland gemacht hat, der dann vielleicht irgendwann gesagt hat, Freunde, hört doch auf, wenn ihr das so haben wollt hier in Dresden, dann macht ihr so weiter, aber ich halt nicht.
Und deshalb ist er dann nach Rostock gegangen, wo er von der Regen in die Traufe gekommen ist.
Das ist vielleicht jetzt seine Feststellung im Nachgang, das mag sein, aber vielleicht ist das auch ein Grund, warum ihn Thomas Bohn irgendwann gesagt hat, Freunde, ach, hört auf, das ist mir alles zu viel klein-klein. Das sind, jetzt zitiere ich mal einen Uwe, das sind diese Dynamo-spezifischen Eitelkeiten und Befindlichkeiten, mit denen ich nie klarkomme und die uns, und uns meine ich jetzt mal Dynamo, als Verein nie weiterbringen. Und dafür stehe ich und damit meine ich jetzt Bohn, Wehland, vielleicht auch ein Holger Scholze, vielleicht auch jetzt ein David Fischer. Dafür stehe ich nie zur Verfügung. Macht euren Dreck doch alleine.
Ich glaube, zum Beispiel Holger Scholze war der aktiven Fanszene, ich will es jetzt nicht zu hart nennen, aber relativ egal, weil wir wissen, welche Macht der Präsident von Dynamo Dresden noch hat. Und ich weiß auch, ihr habt den Geschäftsführer Schäfer bei euch im Kommentar mitgenannt. Der ist ja aus freien Stücken gegangen. Der Kollege Schäfer wollte unbedingt nach Düsseldorf damals. Also der ist nie irgendwie auf Druck gegangen. Den hätte man gerne gehalten damals. Also der ist nie gegangen, weil er gehen musste oder weil den irgendwie jemand nicht mehr haben wollte.
Aber jetzt sind wir ja wieder an dem Punkt der Unzumutbarkeit. Wenn du es wirklich gut mit einem guten Geschäftsführer meinst, warum willst du ihm die Geschäftsverbindung Dynamo Dresden empfehlen. Für 2 Jahre ein bisschen viel Spaß.
Ja, das ist die große Frage. Was kommt jetzt? Machst du jetzt nur noch einen Geschäftsführer, behältst es bei 2 Geschäftsführern und wer kommt jetzt? Du hattest jetzt wieder einen, der eigentlich Dresden kennt. Du hattest auch schon welche, die zugezogen waren. Wen und was für ein Modell schlägst du jetzt vor und machst du jetzt? Also, ich habe mir überlegt, hat Marco Hartmann vielleicht einen Bruder? Weil so jemand wie Marco Hartmann, eigentlich müsste man so jemanden nehmen. Der kennt den Verein ziemlich gut, ist affektfrei, kann kommunizieren, redet wahrscheinlich auch mit allen Gruppen, ist noch jung. Ich will den, um Gottes Willen, nicht in den Job reinreden. Der hat als Nachwuchschef genug zu tun. Aber es muss ja jemanden gehen.
Ich hätte jemanden. Stefan Kutschke.
Habe ich auch überlegt.
Optimale Besetzung.
Aber ist der also schon der
dem
Kaufmann?
Fehlt nur eins. Der müsste eigentlich warten. Der müsste also übernächster Geschäftsführer werden, okay, wenn der nächste seine 2 Jahre rum hat oder knapp 2 Jahre. Weil ich, sind wir wieder dabei, weil ich es gut mit Stefan meinen würde und würde ihm sagen, geh mal 2 Jahre noch irgendwo Erfahrung sammeln. Und dann wäre das für mich die Idealbesetzung für den Dynamo-Geschäftsführerposten.
Für welchen von den dreien oder würdest du die Struktur insofern ändern, dass es dann diesen einen, also wäre das praktisch dieser neue Ralf Minge, der einen kaufmännischen und einen Sportgeschäftsführer als Zuarbeiter hat? Oder würdest du die Struktur dann komplett ändern nochmal?
Für mich wäre Stefan, weiß nicht, wie seine Fähigkeiten als Buchhalter sind, aber für mich ist er die ideale Verbindung zwischen Kommunikations- und Sportgeschäftsführer.
Und für die Finanzen hätte man einen anderen Stefan, den mit PH, der jetzt schon da ist.
Genau.
Aber dazwischen braucht man ja trotzdem noch jemanden. Also ich glaube nicht, dass...
Und der Vorteil an Stefan Kutschke wäre, also es wäre jetzt für mich eine Überraschung, wenn er sich beim Aufsichtsrat vorstellen müsste. Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen.
Glaubst du weiter, dass es diese Dreierlösung weitergeben wird?
Nee. Also Moment, ich würde bei Dynamo nichts ausschließen, aber mir erschließt sich nicht so richtig, wofür ich diese Struktur brauche. So, und wenn wir einmal über Geld reden, dann sollte man vielleicht mal gucken. Ich meine, wenn man Fanshop, Trainingszentrum, VIP-Raum, das DFB-Strafe, da fragst du ja mit Sicherheit dann auch, das kostet ja alles, das Geld muss ja erstmal eingenommen werden. Mhm. Und das ist ja in Summe eine ganze Menge Holz. Auf der zweiten Seite hat man ja durchaus die eine oder andere Absage auf dem Transfermarkt ja bekommen. Auch das gehört ja in die Gemengelage rein.
Weil du vorhin über die Aufsichtsratswahl, die anstehende im November gesprochen hast, da stellt sich ja jetzt einer zur Wahl, der selbst mal Geschäftsführer gewesen ist. Der kennt ja das Ganze aus dem FF, der weiß ja, was er dann seinem möglichen Nachfolger zumutet.
Wenn er gewählt wird.
Ihr redet von Michael Born.
So sieht's aus. Der hat sein Handtuch in den Ring geworfen.
Ist eine spannende Personalie insofern, weil ich hörte, dass er von Teilen seiner womöglich neuen Mitstreiter im Aufsichtsrat ja auch nicht immer ganz fein behandelt worden ist. Also finde ich eine spannende Sache. Müssten wir den Michael Born auch mal fragen, was ihn jetzt bewogen hat, zu kandidieren. Aber zumindest bringt er insofern Sachverstand mit, dass er im Paderborn ja lange Jahre auch tätig gewesen ist in diesem nicht sportlichen Bereich. Ne?
Na, mich würde die Pressemitteilung interessieren, wo er gehen durfte. Ich dachte, die habt ihr vorbereitet.
Die könnte ich aber raussuchen. Ich habe einen großen Ordner in meinem Outlook.
Aber die ist, glaube ich, nicht ganz so prosa wie die gestern oder die jetzt von Fischer. Fickst
du mir bitte rum nicht. Ich glaube, die war so ganz dunkel, kann ich mich an, die war ein bisschen klarer.
Wie gesagt, schwierig, die ganze Problematik. Und warten wir jetzt mal ab. Ich glaube, vor der Aufsichtsratswahl wird sich da nichts tun. Da werden jetzt die beiden verbliebenen Geschäftsführer erstmal das Amt übernehmen, Prendl und Zimmermann. Und Prendl hat ja auch keinen einfachen Posten aktuell. Also das konnte man ja durchaus vernehmen. Die Kritik an ihm war durchaus zu hören und zu lesen nach der Sommertransferphase.
Naja, das kam aber doch auch jetzt nicht überraschend. Ne? Also,
naja, aber so schnell geht's, Uwe. Im Winter noch komplett gelobt worden für die Wintertransfers. Und jetzt im Sommer haben einige schon gesagt, schwierig.
Naja, und das eigentliche Kerngeschäft bei Dynamo Dresden ist, jetzt müsst ihr mir nochmal helfen.
Fußball. Sonntag 13.30 Uhr, Hannover 96.
Okay, so und nochmal, also fürs Kerngeschäft Fußball hat man natürlich ehrgeizige Sachen gewuppt, aber ich hätte mir auch schon 2 Leute, die mir sportlich helfen, Also da, vielleicht hätte Thomas Schlamm gesagt 3, keine Ahnung. Also ich denke schon, dass die Transferperiode nicht so gelaufen ist, wie man sie braucht, um in der zweiten Liga die Rolle spielen zu können, die man vorhat. Und das finde ich insofern auch ein bisschen schwierig, weil, also wenn wir mal durchgehen, ist jetzt keiner erschrocken, wenn du aus der dritten Liga kommst. Und ich glaube, der erste, den man geholt hat, war Alexander Rossipal, ne? Damit setzt du ja ein Zeichen. Nichts gegen den jungen Kameraden, so. Aber ist das ein überdurchschnittlicher Zweitligaspieler?
Du meinst, Uwe, du wünschtest dir jetzt mal verglichen damals mit dem, fällt mir jetzt ein, als Uwe Neuhaus kam und Lumbi Lamberts sofort verkündete. Du meinst also, sprich, der erste Transfer hätte jetzt vorbereitet, wenn wir das schaffen, kommt XY, gestandener Zweitligaspieler, und das ist unser Statement. Und damit läuten wir gleich mal die Transferphase ein und sagen, das ist unser Anspruch, das sind unsere Ambitionen.
Erstens das, und zweitens gebe ich damit mit allen, mit denen ich mich in Gesprächen, Verhandlungen, was auch immer befinde, ein Zeichen. Und ich habe das Zeichen nicht ganz irgendwo verstanden. Und ich weiß, dass die Schere ziemlich weit auseinanderklafft in der zweiten Liga von den TV-Geldern. Und es ist klar, dass da braucht man nicht drum rumreden, wenn du irgendwo 5, 10 oder 15 lange Scheine mehr kriegst oder kurz gesagt das Doppelte irgendwo kriegen kannst. Warum sollst du dann nach Dresden gehen? Aber umso wichtiger ist es ja, die Mannschaft so zu verstärken, dass ich das, was ich vorhabe, auch umsetzen kann. So lade ich ja im Prinzip die Last wieder auf meinen Cheftrainer ab. Der hat ja bitteschön, kann ja gut mit jungen Leuten, er kann entwickeln, ja, aber er kann nicht zaubern. So, und das sind Dinge, wenn man die rückführt, sind auch wieder die Sportkameraden in den Gremien gefragt, welche Verantwortung sie eigentlich übernehmen. Sie reichen die Verantwortung ja dann an den Cheftrainer weiter. Und ich glaube, dass es im Mai natürlich relativ einfach zu sagen war, man will sich in der zweiten Liga etablieren. Ja, nach dem Ende der Transferperiode muss ich sagen, naja, ich bin ein bisschen im Zwiespalt.
Ja, ich glaube, das sind alle.
So. Na, natürlich. So. Und die ersten Spiele in der zweiten Liga geben denen, die im Zwiespalt sind, im Grunde ja recht. Mhm. Also es nützt mir nichts, wenn ich in allen Parametern mithalten kann. Ich glaube, am Ende entscheidet über den Verbleib in der zweiten Liga noch immer die Tabelle. Es sei denn, der DFB-Bundestag beschließt irgendwas anderes.
Die müssen erstmal sich um die Regionalliga kümmern, bevor die...
Ach so, okay, na gut, dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. So. Also heißt, am Ende brauchst du die 40 Punkte. Und da wissen wir ja, dass die nicht in jedem Fall reichen. Ich hätte noch die Nummer von Peter Packold.
Ja. Dass du jetzt damit nochmal anfangen musstest mit 2006, ja. Also mein Gott.
41 Punkte, ja, waren zu wenig.
Ich weiß, ja. Da sind aber auch Vierer abgestiegen.
Okay, so, aber auch die 40 Punkte, die musst du ja erstmal haben.
Ach, ich würde jetzt mit dir die Wette wagen, dass 40 Punkte reichen in dieser Saison. Da bin ich mir relativ sicher.
Jens,
die haben zuletzt immer gereicht.
Du hast deinen Kopf gerade aus der Punkteschlinge im August gezogen. Da bist du jetzt...
Nee,
aber also wir haben noch keine Wette für diese Saison.
Ich sag, 40 Punkte reichen.
Aber wir haben noch keine Wette für diese Saison. Wir nennen es die Umbreitkarte-Wette.
Da kommt jetzt nichts, oder? Rechnet.
Ich überlege gerade, in welcher Form, ob ich steigere auf 42 oder runtergehe auf 38.
Streuselkuchen mit Decker.
Das mitnehmen. Hm? Genau. Ich würd noch mal nachdenken darüber.
Richtig. Such dir den Bäcker des Vertrauens aus. Ich bring dir einen großen, kompletten Kuchen. Eher rund oder so ein Blech?
Blech.
Gut. Apropos, der wäre flach. Aber Blech, die Strafe vom DFB. Sie müssen blechen. Und zwar 113.450 Euro für das Spiel in Rostock. Rostock zahlt 135.000 Euro, wurde mit zwei Heimspielen mit einem Teilausschluss auf Bewährung verklagt. Also naiv betrachtet, vielleicht sehe ich es auch durch die schwarz-gelbe Brille, dafür, dass das wirklich ein Skandalspiel allererster Sorte war damals in Rostock, finde ich, so richtig ausgewogen ist die Strafe? Nee. Oder sehe ich das nur so? Also, dass es eine Strafe gibt für Dynamo, war mir logisch, aber ich finde es schon ein bisschen... skurril.
Darf ich nochmal zwischenfragen, was war die Gesamtsumme im letzten Jahr? Also im letzten Spieljahr?
Ach, Tino, hast du die parat? Dr. Uwe fragt heute ab, wie so ein Lehrer, ja, wie so ein strenger Lehrer.
Ich glaube, um die 300.000 kann das sein. Ich weiß es nie genau.
Ziehen wir mal 50 ab und sagen, im letzten Jahr waren es 250. Plus 100, wie viel? 13.
113.450. Wir wollen die 450 nicht vernachlässigen.
bist du, wir haben es jetzt konservativ gerechnet, bist du bei 363.000 Euro, kriegst du einen ziemlich guten Innenverteidiger dafür.
Ich wusste, dass du damit um die Ecke kommst.
Ja, logisch. Ja, deswegen rufst du mich daran, oder?
Du meinst, André Hoffmann wäre nicht nach Sofia gegangen, der hätte in Dresden unterschrieben.
Also ich hätte die 363.000 in den Ring geworfen und in Blechkuchen.
Gut, naja.
Aber Jens, wenn du nach der Strafe fragst, da scheint mir ja auch irgendwie, keine Ahnung, wie Dino wieder entstehen. Da hätte ich jetzt wieder einige Fragen an DFB. Wir haben das DFB-Pokalspiel gegen Darmstadt ja alle noch in Erinnerung. Da haben wir mal durchgezählt, da hätte es eine Megastrafe geben sollen von 200 plus. Da waren es dann 110.000 oder so, die niemand verstanden hat. Da war es erstaunlich wenig. Jetzt sagst du, diesmal ist es überraschend viel, vor allen Dingen im Vergleich zu Rostock, die ja auch Gastgeber waren. Ich meine, der DFB hat eine ganze Latte an Verfehlungen dynamoseitig aufgelistet. Aber ehrlicherweise, mir fehlt ja komplett die Transparenz, was jetzt mit wie viel Euro ins Gewicht fiel und welcher Deal da vielleicht hinter den Kulissen auch gemacht wurde. Und ja, da kommt für mich auch wieder das Darmstadt-Spiel halt rein. Welchen Deal hat eigentlich Dynamo damals gemacht, dass es bei 110 oder so 1.000 Euro dann doch stehen blieb, obwohl alle mit 220 schon mehr gerechnet hatten. Kurzum, keine Ahnung, wie so eine Strafen entstehen. Und dann dürfen wir nicht vergessen, Uwe, zur vollständigen Rede gehört, dass Dynamo ja immer noch 30.000 oder 35.000 für eigene sicherheitspräventive Maßnahmen verwenden kann. Also das
super, ne?
Das Harbig-Stadion,
dann habe ich ein gutes Gefühl.
Das Harbig-Stadion ist inzwischen fast eine Sicherheitsfestung, weil wenn man bei jeder Geldstrafe so ein Viertel für eigene Maßnahmen verwenden kann, ich weiß gar nicht, was man noch alles machen wollen im Harbig-Stadion.
Wird das eigentlich auch in der Chronik festgehalten, was da mit den wie viel 37.000 dann irgendwo gemacht worden ist? Also keine Ahnung. Aber ich hätte mal eine Vermutung zur Entstehung der Strafe. Ich war im Januar beim DFB, habe ich einen Film gemacht, 125 Jahre DFB, war ich im Archiv, wurde mir voller Stolz präsentiert, das Gastgeschenk der DDR am 22. Juni 1974 in Hamburg. Eine Messingschale mit dem Emblem der DDR und mit dem DFV. Ich sage, warum ist denn das nicht links in dem großen Regal drin, wo alle DFB-Devotionalien, also WM-Pokale, schieß mich tot, keine Ahnung. Nee, das steht hier drüben. Ihr seid bei uns noch Gegner. Und mir kommt das so vor, als wäre auch die Strafe bemessen worden vielleicht von jemandem, der sagt, naja, das ist doch eh wurscht. Dresden liegt gleich neben Rostock. Dann ist das ein Aufwasch. So kommt es einem vor, keine Ahnung.
Habe ich auch gedacht. Habe ich tatsächlich auch gedacht, Uwe. Dann dachte ich mir aber, ja, es ist ja Rostock. Also es ist ja im Grunde genommen auch alles Osten. Und trotzdem finde ich, die Verhältnismäßigkeit ist da nicht ganz gegeben. Aber vielleicht geht's.
Nein, natürlich nicht. So. Nein, natürlich nicht. Aber glaube mal eher, dass das in Frankfurt nicht so viele Leute irgendwo interessiert. Da ist bei gutem Wetter ein Taschenrechner auf dem Tisch und dann war's das. Und insofern liegen ja auch beide Vereine in der Schublade drin.
Ja, das definitiv.
Und aus der Schublade rauszukommen, ist ja auch schwierig. So, und insofern weiß ich gar nicht. Also gehe ich mal davon aus, dass vielleicht vorab schon das Strafmaß klar war. Weiß ich gar nicht, ob es dann nochmal eine spezielle Anhörung gibt. Ist mir eigentlich auch Boogie. Auf der zweiten Seite ist, na natürlich, wir wussten doch auch alle, dass mutmaßlich bei dem Spiel es nicht ohne irgendwas abgeht und dass natürlich dann vielleicht dann doch mit zweierlei Maß gemessen wird, ist doch auch nicht zum ersten Mal.
Im Nachgang sage ich mir, Uwe, in Rostock hat sich ja seitdem auch nichts verändert. Also der Gästeblock ist immer noch dort, wo er ist. Also da haben wir danach uns heiß geredet und was jetzt alles passieren müsste und so. Der Geschäftsführer bei Hansa Rostock ist auch nicht mehr am Amt. Aber an den Grundbedingungen in Rostock, dass die schwierig sind, und die sind wirklich schwierig, die wurden ja wirklich von beiden Seiten beschossen. Da hat sich nichts dran geändert. Eigentlich müsste doch der DFB darauf drängen und sagen, okay, macht bitte was in dem Stadion. Ändert dort ein bisschen an eurem Sicherheitskonzept was. Weil es werden auch andere Gegner kommen, die auch eine sehr laute und intensive Fanszene haben. Naja.
Werbung. Was macht Dynamo Dresden aus? Tradition, Leidenschaft und die besten Fans der Welt. Radeberger Pilsener und Dynamo Dresden. Zwei starke Partner, die zusammengehören. Seit Jahren an der Seite der SGD. Für unvergessliche Gänsehautmomente im Rudolf-Habig-Stadion. Denn Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Unser Bier für die besten Fans. Radeberger Pilsner. Weiter mit der Folge.
Wollen wir mal über das Sportliche sprechen? Macht das was jetzt eigentlich, die Geschichte mit David Fischer im sportlichen Bereich? Wirkt sich das aus? Denkt darüber Tim Schreiber, der Kollege, ich sag mal, da ferner drüber nach, oder sagen die, okay, unser Ding ist Sonntag 13:30 Uhr?
Das Gehalt wird pünktlich überwiesen, um mehr geht's nicht. Also müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen, das war schon immer so. Und es gab Zeiten, da kam das Gehalt nicht pünktlich. Da, glaube ich, gab es mehr Grund, ja, die Sache sensibel zu behandeln. Also im Guten wie im Bösen, ne? Also es gab ja auch Zeiten, da Christoph Franke weiß ja, wie das ist, mit kleinem Geld irgendwo über die Runden zu kommen. Aber auch das ist relativ lange her. Also insofern, glaube ich, was die Finanzen betrifft, muss sich da in Dresden keiner Sorgen machen. Ich würde mal lieber die Frage in den Raum stellen, was der Trainer mit seiner Äußerung bezweckt hat. Weil, ganz ehrlich, das kam ja dann schon ein bisschen überraschend.
Das ist, glaube ich, 15 oder 16 Monate bei Dynamo. Und dann hat immer auch was mit dem Gegner zu tun. Das ist mir bewusst, aber somit die schlechteste zweite Halbzeit, die ich gesehen habe. Fast kein Ballbesitz mehr. Vielleicht noch die ersten 8 bis 10 Minuten, wo wir gut drin waren. Und dann, gerade weil wir keinen Ballbesitz hatten, keine Entlastung hatten, nur noch gegen den Ball gearbeitet haben. Ja, gefühlt eine Frage der Zeit, bis das Tor fällt. Wenn es dann zu dem späten Zeitpunkt fällt, müssen wir natürlich 3 Punkte mitnehmen. Aber ich glaube, das geht mehr als in Ordnung, wenn man es über die 90 Minuten sieht. Anhand von der ersten Halbzeit können wir sicherlich ein paar Dinge mitnehmen, die gut waren. Im Spiel gegen den Ball, im Spiel mit Ball deutlich mutiger noch sein, wenn man die Entstehung vom 1-1 sieht. Da eine ordentliche erste Halbzeit gesehen gegen einen guten Gegner, starken Gegner. Zweite Halbzeit. Ist meine Aufgabe, dass wir da bessere Lösungen finden, haben wir heute nicht. Ja, dann wahrscheinlich auch zu Recht am Ende noch den Ausgleich kassiert.
Der war angefressen. Aber der Thomas Stamm war wieder sehr auch selbstkritisch. Du kannst ja nicht sagen, dass er seine Mannschaft in den Senkel stellt, Uwe, sondern wieder auch sich in die Selbstkritik.
Aber in dieser Deutlichkeit, das ist ja sozusagen zum ersten Mal passiert. Und ich weiß auch gar nicht, man kann es ja, vielleicht wird er irgendwann da mal einen Einblick irgendwo gestatten. Vielleicht wollte er auch nur, in Anführung, die Lehrzeit in der zweiten Liga beenden und sagen, Freunde, wir haben jetzt 4, 5 Spiele gehabt, um mal zu gucken, wo wir stehen. Und jetzt geht es aber darum, dass wir auch relativ schnell kapieren, um was es in dieser zweiten Liga geht. Sollte ja auch dem Letzten inzwischen klar geworden sein. Und trotzdem fand ich meine, Elversberg ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Die gehören schon zu denen, die es sehr, sehr gut machen. Und ich finde es bislang beeindruckend, dass die ja auch nicht wenige Abgänge haben und eigentlich nahtlos an das anknüpfen, was sie im letzten Jahr schon gemacht haben. Aber da fiel mir einer auf, Tom Zimmerschied. Wieso kickt denn der in Elversberg ganz anders, als der das in Dresden gemacht hat?
Ohne Druck. Ohne ganz großen Druck.
War der für den Druck der 30.000 nicht gemacht? Der konnte also nicht vorm K-Block spielen?
Naja, so hart will ich es jetzt nicht sagen, aber offenbar hat der sich damit ein bisschen schwer getan. Konntest du dich übrigens noch an Tim Boss erinnern? Den habe ich nämlich auch noch entdeckt auf der Aufstellung. Dachte, Mensch, der hat doch auch mal bei Dynamo gespielt.
Hast du eine neue Fernbrille oder was? Oder?
Torhüter mal gewesen bei Dynamo. Tim Boss.
Das ist schon klar. So.
Ja. Ja, der stand auch auf dem Spielberichtsbogen.
Modisch immer sehr extravagant gekleidet.
Stimmt's? Ja, das stimmt.
Naja, Namen sind schwierig bei, weiß ich nicht, bei 14.000 Spielern, aber so ein paar Besonderheiten, die behält man schon.
Das ist Wahnsinn, Timbos. Wie du die Spieler einordnest. Modisch gut gekleidet, isst gerne Blechkuchen. Aber lass uns beim Spiel bleiben. Thomas Stamm, Tino, Uwe hat es jetzt gerade schon erwähnt. Das war schon heftig und intensiv, was er so nach dem Spiel gesagt hat, nach dieser zweiten Halbzeit.
Na, ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, ich war ja mehr oder weniger zeitgleich Co-Kommentator des Sachsenliga-Topspiels von Dynamos U21 und habe als erstes nach dem Spiel dann die Schlagzeile gelesen, dass Thomas Stamm von der schlechtesten zweiten Halbzeit in seiner Amtszeit sprach. Und das fand ich dann schon erstmal derb so und habe mir das dann angeguckt und ja, in so einem Zusammenschnitt siehst du das natürlich nicht so gut. Aber wenn du dann am Ende förmlich um diesen Gegentreffer bettelst und auch die Spieler dann einfach sagen, dass der späte Gegentreffer immer ja bedauerlich und schade und ärgerlich ist, aber eigentlich hoch verdient war, wenn das selbst Dynamo-Spieler sagen, dann sagt das schon viel. Ich war dann insofern ein bisschen überrascht, dass Thomas Stamm den ersten Teil seines Satzes nicht so stehen lässt, sondern sich dann mit ins Boot nimmt wieder.
Wie so häufig?
Weil damit wird natürlich, klar, die Absicht ist irgendwie schon, ja, ist schon absehbar, aber irgendwie nimmt er die Spieler ja doch wieder in Schutz und zieht die Schuld, wenn man so will, auf sich. Also er hätte es auch beim ersten Teil belassen können.
Aber vielleicht redet er intern noch ganz anders.
Das wird so sein, aber man kann ja nach außen auch mal ein Zeichen setzen.
Ich habe von der 55. Minute an bis zur Nachspielzeit einfach zu wenig Ballbesitzphasen gesehen. Da müssen wir mutiger werden, auch gegen eine intensiv arbeitende Mannschaft immer wieder zur Lösung kommen. Und das ist uns heute nicht gelungen. Daran müssen wir arbeiten, dass wir es dann auf die ganzen 90 Minuten hinbekommen. Auch wenn es Stand jetzt der Gegner war, der uns am meisten gefordert hat in den ersten 5 Spielen inklusive Pokal.
Uwe, ich fand die erste Halbzeit gut. Die war wirklich gut. Du hast stark begonnen. Du hast schon gesagt, Elversberg, gute Mannschaft. Du hast wirklich ordentlich begonnen, machst den Treffer. Natürlich nach 3 Minuten Start nach Maß. Gegentor, Standard. Bei Standards ist Elversberg stark. Das siehst du auch dämlich aus. Und trotzdem lässt dich von dem Gegentor nicht beirren, fand ich in der ersten Halbzeit. Gehst doch nicht unverdient als führende Mannschaft in die Halbzeitpause. Ich fand, die erste Halbzeit war wirklich ordentlich. Niklas Hauptmann sagt ja dann danach, vielleicht haben wir auch zu viel Kraft in dieser ersten Halbzeit gelassen und uns geht dann in der zweiten Hälfte der Sprit aus.
Klar, so spät den Ausgleich zu kriegen, das fühlt sich dann erstmal wie eine Niederlage an. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist das dann auch verdient, die Punkteteilung. Was wir uns ankreiden lassen müssen, ist in der zweiten Halbzeit, die Umschaltsituation, die wir hatten, haben wir dann nicht gut genug ausgespielt, um vielleicht den Sack zuzumachen. Dann wird der Druck immer größer von Elversberg, weil wir die Entlastung nicht geschaffen haben. Vielleicht auch ein bisschen den Preis bezahlt für die wirklich intensive Arbeit, die wir halt in der ersten Halbzeit reingelegt haben. Ich meine, dadurch haben wir auch am Ende die Führung in der Halbzeit gehabt, weil wir sehr intensiv gespielt haben, den Gegner gestört haben, damit auch das 2-1 machen mit Balleroberung. Und dementsprechend waren wir an der Kante, kräftemäßig. Das haben wir dann, glaube ich, hinten raus ein bisschen gemerkt.
Das ist aber ein bedenkliches Zeichen, da muss ich mal warnen. Ich stamme ja aus einer Zeit, wo eine Fußballmannschaft mit 14 bis 18 Spielern über die Saison kommen musste. Und ich weiß, dass sich das geändert hat und Thomas Stamm macht das auch gut, dass er vielen Spielern Einsatzzeiten gibt, weil dadurch andere Sorgen nicht auftauchen, die in einem großen Kader immer irgendwann Thema sind. Das ist keine Frage. Also ich glaube, es gibt ganz einfach Spiele, wenn man den Saft für 90 Minuten hat, wo es einen Bruch geben muss. Das klappt ja nicht jedes Mal, dass in jedem Spiel nahtlos 3, 4, 5 neue Leute kommen und die Qualität auf dem Rasen gleich bleibt. Das kann nicht in jedem Spiel klappen. Und ich denke mir, es gibt Spiele, wo einfach man so ein bisschen, wie soll ich das beschreiben, im Flow ist und den Laden versucht, dicht zu halten. Also ich würde mir mal ein 0-0-Spiel wünschen, also hinten 0-0. Da hast du ja schon mal einen Punkt. Wie viel war es? Der 4. Gegentreffer mit dem Kopf? Ist sehr, sehr deutlich, ja. Und darüber hinaus weiß ich nicht, sagen wir mal so rum, wenn ich 2-1 in die Halbzeit gehe, dass dann die Kräfte nicht reichen soll, das weiß ich nicht, das verstehe ich nicht. Also da will ich das Ding irgendwo nach Hause bringen, das will ich auch sehen. Mhm. So, und das ist schwierig. Das ist schwierig.
Ja, ich versuche es mal ein bisschen zu interpretieren. Sprichst du auch die Auswechslung, die Doppelauswechslung, die ist auch viel diskutiert worden von da Ferner und Hauptmann an, dass beide rausgegangen sind. Ist da für dich ein Bruch entstanden? Ich finde, der Bruch entsteht schon früher. Du bist gar nicht schlecht reingekommen in die zweite Halbzeit.
Ich verstehe den Bruch gar nicht. Ich verstehe den Bruch überhaupt nicht. Was Besseres als jetzt sind wir erstmal nur in der Theorie. Wir reden, bevor das Spiel gespielt ist, darüber, dass Dynamo mit einer 2-1-Führung in der Halbzeitpause geht. Und daraus resultiert die schlechteste Halbzeit unter Thomas Stamm. Das kriege ich nicht zusammen. Das passt nicht.
Nö. Passend tut es nicht, weil wir hatten ja festgestellt, dass Elversberg sicherlich eine schwere Aufgabe wird. Wir haben ja Elversberg auch ein bisschen zum einen zu Recht stark geredet, zum anderen aber vielleicht auch stärker gemacht, als sie sind. Und Dynamo hat es gut gemacht in der ersten Halbzeit. Und klar, dann ist es nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch unerklärlich, wie dann die schlechteste zweite Halbzeit zustande kommen kann, weil Elversberg ja nur auch keine Übermannschaft ist. Und wenn die Kraft nie reicht, bei Niklas Hauptmann kann ich mir das vielleicht noch vorstellen. Dem fehlt ja nur die Vorbereitung und da finde ich 60 Minuten immer noch okay. Und vermutlich hat er die letzten Wochen auch schon immer mal öfter und länger gespielt, als es vielleicht geplant gewesen wäre, wenn es auch insgesamt ein bisschen besser gelaufen wäre. Aber dass dies bei der ganzen Truppe dann nicht reicht, dann ist es mir unterm Strich auch zu wenig. Man könnte jetzt noch entschuldigend anführen, dass Luca Herrmann nach einer halben Stunde runter musste mit Schwindel und da Dominik Koter kam und dass Julian Pauli nach auch knapp einer Stunde runter musste wegen Oberschenkel und dafür Lars Bünning kam. Aber andererseits sind das doch dann frische Kräfte, die nicht mal 90 Minuten spielen müssen und die eigentlich Koter und Bünning von sich selbst in Anspruch nehmen, auch Stammspieler dieser Mannschaft sein zu wollen und in der zweiten Liga dauerhaft zum Einsatz zu kommen. Insofern stellt dieses Elversberg zweite Halbzeit dann doch auch wieder mehr Fragen, als es denn Antworten gibt.
Hören wir mal rein, was der Torschütze Christoph Daferner mit seinem dritten Saisontreffer war, der erfolgreich am Sonntag nach dem Spiel gesagt hat. Gewonnener Punkt oder zwei verlorene?
Eher zwei verlorene, weil du natürlich so lange in Führung gehst und dann kurz vor Schluss, wenn du dann einen Ausgleich bekommst, natürlich immer bitter. Wenig Entlastung, zu unsauber und wir waren dann mit der Zeit einfach zu tief gestanden. Ja, die machen es dann einfach gut im Ballbesitz. Ist klar, dass sie dann ein bisschen kommen, aber wir hätten ja einfach schauen müssen, dass wir vielleicht weiter ein bisschen vorne drauf gehen und uns nicht so hinten reindrücken lassen. Wurde dann immer schwieriger und schwieriger und dann, klar, kannst du mit Glück dann über die Zeit bringen. Das haben wir dann leider nicht geschafft. Ja. Wie gesagt, erste Halbzeit war es kein schlechter Auftritt, aber zweite Halbzeit konnte man daran leider nicht anknüpfen. Wir hatten den ein oder anderen unnötigen Fehler drin, auch im Spielaufbau. Vorne im letzten Drittel, auch in der ersten Halbzeit, oder erst sowohl zweite, hatten wir viele Aktionen, wo wir in Gleichzahl spielen und dann unsauberen Pass haben. Das sind so diese Kleinigkeiten, weil an sich haben wir eigentlich ganz gut dagegen gehalten, aber ja, irgendwann wurde der Druck dann einfach zu groß.
Die zweite Halbzeit kriege ich bis jetzt noch nicht auf die Reihe. Warum du dann so wirklich kollektiv hinten reingedrängt wirst und warum du es bis auf diese eine Aktion kurz vor Schluss nicht mehr schaffst, dich irgendwie zu befreien, da niemand mehr sagt, okay, jetzt spielen wir auch mal ruhig, jetzt haben wir auch mal wieder ein bisschen Ballbesitz. Es war ja dann eigentlich nur noch das Rausschlagen der Bälle und da war es eigentlich eine Frage der Zeit, dass du irgendwie nochmal einschluckst.
Aber ist es ja dann reduziert sich ja auf die zwei oder drei thematischen Sachen. Sind es die fehlenden Körner? Ist es fehlende Qualität? Oder ist es dann, was auch immer, eine kollektive Auszeit? So, und vielleicht ist es ja auch selten nur ein Grund, vielleicht ist es ja auch eine Mischung aus Teilen. Kann ja alles sein.
Naja, weil wir aber trotzdem bislang ja immer gesagt haben, okay, du bist immer auf Augenhöhe und belohnst dich nicht.
Das kann ich nicht hören,
okay.
Jens. Das kann ich nicht hören, weil nochmal, es gibt keine Haltungsnoten und die Parameter sind mir scheißegal. Ich will am Ende, müssen die zwei Zahlen auf der Tafel stimmen. Und wenn ich dann ein wirkliches Drecksspiel abliefere und gewinne, ist doch alles in Ordnung. Dann habe ich die drei Punkte. So, wenn ich in Elversberg eine sehr, sehr ordentliche erste Halbzeit habe und kriege es nicht über 90 Minuten die Stabilität hin, muss ich mir die Frage stellen, an was hat's denn bitte schön gelegen? So, und wenn es mangelnde Qualität ist, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass man die Parameter, dass man mithalten kann und so weiter, klingt immer für mich so ein bisschen wie das Rufen im Wald. So, dass ich ja, ich komme aus der dritten Liga und wir können ja mithalten. Nee, ich will punkten. Darum geht's.
Und einfach auch abgezockt sein.
Und nur darum, ich finde den Ansatz, der fußballerische Ansatz, in allen Ehren, um Gottes Willen, das finde ich gut, ist ja auch verankert in der Satzung oder in anderen Dingen, die der Verein, alles gut. So. Aber ich muss auch irgendwann anfangen, das zu machen, was alle in der zweiten Liga machen. Punkte sammeln. Und das, meine ich, wäre eine Form der Interpretation, dass Thomas Stamm vielleicht übersetzt ausgerufen hat, die Übergangsphase ist durch. Mag sein. Dazu gehört ja auch eine, aus meiner Sicht, eine taktische Flexibilität, dass man ja nicht 90 Minuten lang seinen Stiefel, und Stiefel jetzt nicht abwertend, aber ich glaube, einen Gegner mal zu überraschen, gehört ja auch zum Repertoire einer Mannschaft. Kann man ja machen. So, wenn ich aber, wie in dem einen oder anderen Fall, an mein Limit gehen muss, um in der zweiten Liga mit oder gegen zu halten und dann noch taktisch flexibel sein muss, überfordert das ja vielleicht auch den einen oder anderen Sportkameraden. Kann ja auch sein. Also wenn ich mich reindrängen lasse, kann ich ja auch, weiß ich nicht, in der 60. Minute das 3-1 machen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt mal die Gefahr gab.
Kurz vor Schluss?
Das stimmt, genau.
Kurz vor Schluss. Ja. Als Nils Fröhling mit vorging und dann abgeschlossen
hat. Stimmt. Das war aber auch die einzige.
Richtig.
Korrekt.
Wo er Lämmer nicht sieht. Weil Lämmer war komplett frei, komplett blank.
Ja. Na, der Punkt ist schon der Saisonbeginn, dieses Reinschnuppern in die Liga, das ist jetzt durch. Und irgendwann hat eine Tabelle natürlich auch eine Aussagekraft. Und irgendwann ist es auch klar, wenn ein Abstand zu Truppen wie Fürth, Braunschweig, Münster immer größer wird, sind das Punkte, die du erstmal wieder aufholen musst, ne? Weil gehört ja dann irgendwann, da muss ein Trainer nicht drauf gucken. Und dann sollen die Spieler ja laut Thomas Stamm auch nicht hingucken. Die sollen ja nur rechnen. Jetzt haben sie 3 Punkte und am Ende haben sie vier.
4.
Ja, aber vor dem Spiel waren es 3, da hat er es gesagt, weil da die Frage nach der berühmten Tabelle kam, ob das jetzt ein Punkt ist, dass Elversberg Zweiter ist oder ob das weit eine Auswirkung hat, sagt er ja sinngemäß, sie sollen nicht auf die Tabelle gucken, aber rechnen können sie und wir brauchen am Ende 40 Punkte. Ich weiß gar nicht, ob wir Thomas Stamm in die Wette mit reinholen wollen, ob der Blechkuchen ist oder ob der irgendwie hier auf Schweizer Leckerlis steht. Auf jeden Fall sagte er, 40 müssen her. Und das waren jetzt vor Elversberg, da fehlten noch 37, jetzt fehlen noch 36. Und ja, da hat der Uwe ja recht, irgendwann muss man so holen. Ne? Und wenn du dann am Ende sagst, wir sind mit fliegenden Fahnen abgestiegen, wir haben zwar die meisten Torschüsse, die meisten Kilometer und die meisten intensiven Sprints und könnten mit den Werten in die Bundesliga aufsteigen, nützt es nichts, wenn du Tabellenplatz 17 belegst. Da gibt's ja nicht mal Bonuspunkte vom DFB, da gibt's aber auch nichts aus dem Fördertopf, da gibt's gar nichts für.
Thomas Stamm ist jetzt nicht der Süßigkeiten-Experte, glaube ich. Der mag es lieber eher herzhaft.
Ja, ich glaube, Jens hat ihn das mal gefragt und Jens hat ihm auch vorgelesen, wie die Dinger hießen. Jens, hast du es noch drauf, diese Schweizer Spezialitäten? Höxli oder so ähnlich?
Was ich ja heute alles haben soll, sagt mal, die Schweizer Leckerlis. Wo soll ich die einfach hierher kramen? So. Aber den Blechkuchen nimmt er dann trotzdem, den du uns spendieren wirst, Uwe, wenn die 40 Punkte locker reichen werden. Wie habt ihr Julian Pauli gesehen? Den Neuen, der ja sein Startelf-Debüt gegeben hat, hängt beim 1-1 ein bisschen mit drin, ne?
Ja, ich glaube, das muss ja mal ein bisschen auf die Liste gucken, wen man geholt hat. Und da glaube ich, da kann man bei Kofi Amoako und bei Konrad Faber eigentlich mit gutem Gewissen sagen, die Jungs helfen. Hm. Bei Julian Pauli glaube ich, dass er dir auch helfen wird, weil er, glaube ich, viel Körperlichkeit mitbringt. Stichwort 4 Kopfball-Gegentore, wo du ja ein bisschen aufpassen musst. Ich meine, wir könnten ja auch das Blech koppeln an wenigstens ein paar zu Null Spiele. Würde mich sehr freuen, aber das ist erstmal zweitens. Und dann gibt's ja wirklich ein paar, die kannst du überhaupt noch nicht bewerten. Was willst du über den Vermeer sagen? Ja,
bitter.
Ja, also ne, klar ist das bitter, aber du kannst zu ihm seriös keine Aussage treffen. So. Und insofern muss man auch erstmal abwarten. Ich glaube, in der Innenverteidigung muss man trotzdem hart arbeiten. Da muss die Truppe, die ganze Truppe ans Limit gehen, um das Abwehrverhalten so zu stabilisieren, dass du punkten kannst. Und die Erfahrung vom Mainz-Spiel oder vom Schalke-Spiel zeigt ja, dass eine Schaltpause reicht.
Das ist immer wieder bei solchen Gruppenteilen das Bittere, wenn es da bis zur 70., 75. Minute 0-0 steht, siehe Schalke, werden die auch nicht nervös, dann kommen die einmal vors Tor, kriegen 11 Meter und dann fahren die hier mit einem trockenen 1-0-Sieg zurück nach Gelsenkirchen.
So, und Pauli würde ich gerne wirklich erstmal 3-4 Spiele sehen. Was willst du nach den ersten Minuten sagen? Ja, auch, der wird natürlich auch einen Schreck gekriegt haben, als der irgendwo merkt, da ist irgendwas. So stellst dir da dein Debüt ja nicht vor. Ist ja auch klar.
Wir wussten, dass es nicht einfach wird hier in Elversberg. Die Jungs können gut zocken, das hat man, glaube ich, gesehen. Aber klar, wenn es dann 2-1 in der 90. Minute steht, dann wird sie 3 Punkte mitnehmen. Und ja, ist ärgerlich, aber dann nehmen wir halt den Punkt mit und versuchen dann nächste Woche die 3 Punkte zu holen. Ist klar auch wieder was Neues gewesen, lange her, wo ich gespielt habe. Ich glaube, das letzte Mal war im April, wo ich in der Liga gespielt habe und musste mich auch ein bisschen einfinden mit den Jungs auch. Ich glaube, das ging aber relativ zügig und das wird sich in den nächsten Spielen immer verbessern.
Gib ihm mal im Prinzip 3, 4, 5 Spiele, dass er vielleicht auch mit seinen Nebenleuten auch so ein Gefühl irgendwo entwickeln kann. Das betrifft ja für alle. Es betrifft ja auch den Frühling. Ja, also der wird sich ja auch gewundert haben, weil wir das mit dem Vermeer gerade angesprochen haben. Ich meine, du kannst nicht zaubern. Und wenn der urplötzlich in der 2. Liga Mittelstürmer spielen muss, schwierige Aufgabe. Alles eine schwierige Aufgabe. Also das heißt, Du musst hellwach sein, du musst topfit sein und du musst in der Birne klar sein. Also da kommen schon ein paar Sachen irgendwo zusammen. Und die Erwartungshaltung vor dem Hannover-Spiel ist ja trotzdem riesengroß, weil jetzt musst du ja mal wieder gewinnen.
Wollte ich gerade sagen, jetzt kommt der Tabellenführer aus Hannover und bislang hast du in 3 Heimspielen, ich nehme den Pokal mit rein, bislang noch kein einziges gewonnen. Und irgendwann lächzt der gemeine Dynamo-Fan auch mal wieder danach, nach dem Spiel, ein bisschen in die Hände zu klatschen und zu sagen, boah, 3 Punkte bleiben hier in Dresden.
Na, nicht nur, weil der Fan lächzt, sondern weil es eben auch fürs Punktekonto dringend notwendig ist. Womöglich sind ja so eine Spiele immer ein Ticken einfacher. Aber das haben die Spiele gegen Schalke und Mainz bewiesen, wo Dynamo ja irgendwie klarer Außenseiter war, dass am Ende trotzdem, zwar ein super Spiel oder ein gutes Spiel auf der einen Seite da war, die Parameter gestimmt haben, aber das Ergebnis, die 2 Zahlen auf der Tafel, auf der elektronischen Anzeigetafel, dass die eben nicht das ausgewiesen haben, was es halt braucht. Und mit Unentschieden, so klar muss man es auch sagen, ne? Mit Unentschieden reicht es natürlich auch nicht. Die Mission Klassenerhalt, irgendwann musst du punkten.
Naja, aber ich sag mal so, wenn du vorm Elversberg-Spiel gesagt hast, nüchtern sachlich, Dynamo hat einen Punkt in Elversberg, ich glaube, den hätten alle unterschrieben. Es ist ähnlich im Grunde genommen, glaube ich, wie mit der Medaille für den deutschen Marathonläufer. Der hätte auch vorm Marathon gesagt, oh, Medaille nehme ich. Aber wenn du dann so kurz vorm Ziel bist, dann sagst du, boah, ich würde auch gerne 3 Punkte nehmen. Und der hätte wahrscheinlich auch gerne Gold gehabt.
Der Vorteil von Amanal Petros war, dass er dann nach diesen 42 Kilometern wirklich im Ziel war, bei Dynamo aber gerade erst umgerechnet auf dem Marathon wahrscheinlich Kilometer 8,7 ist. Und wenn du da schon ab und zu mal, was weiß ich, die Schuhe binden musst oder am Verpflegungsstand nicht richtig zugreifen konntest und dir die Körner fehlen, da wird es dann halt eng. Ich meine, so gesehen ist auch gar nichts passiert. Du kannst auch gegen Hannover zu Hause verlieren, weil irgendwann im November du plötzlich 4 Spiele in Folge gewinnst. Möglich ist ja immer alles. Und notfalls, habe ich gehört in dem Podcast gerade, hat der Uwe auch die Telefonnummer von Peter Packhult. Der könnte dann irgendwann auch nochmal anreisen. Nee, Spaß beiseite. Na klar ist noch
nichts. Der ist gerade Sky-Experte.
Ja, na klar ist noch nichts passiert, aber genau darin liegt ja die Gefahr zu sagen, die Parameter stimmen, wir können mithalten, wir sind auf Augenhöhe, wir müssen irgendwann mal punkten. Und wenn wir uns das aber im November immer noch erzählen und dann im Januar und im März, dann ist es halt irgendwann zu spät.
Und beim Marathon gibt's wirklich schon bei Kilometer 8 was?
Es gibt, da kennt sich die normal aus.
Ja, es gibt auch schon Verpflegungsstationen, je nachdem, wie warm das ist. Da kann auch schon mal eher was aufgebaut sein. Ne? Da greifst du doch nicht sofort nach dem Gel, da nimmst du erstmal nur ein einfaches Wässerchen. Aber
das Schnitzel dann später?
Das Schnitzel gibt's erst im Ziel. Okay. Ja. Das Zielschnitzel.
Okay. Also ich würde ja im Fußball eins hassen wie die Pest, wenn der gegnerische Trainer, der mit 3 Punkten nach Hause fährt, mich lobt und sagt, aber ihr habt eine super Truppe, ihr habt ein Bombenspiel gemacht, da würde ich an die Decke gehen. Und das haben wir ja nun schon ein paar Mal zu hören bekommen und ich würde mir wünschen, ihr habt ein richtiges Drecksspiel gemacht, aber wir müssen euch zum Sieg gratulieren. So, und jetzt sucht ihr was aus. Glanz und Gloria, haben wir doch gewusst, wird in der zweiten Liga eher zweitens sein. Dafür ist es ja diese zweite Liga, also das ist schon krass. Mhm. Also da war ja das Trabi-Rennen früher auf dem Sachsenring in Scheißdreck dagegen. Ja, und das war spannend.
Das hat Markus Anfang auch immer geliebt, dieses Lob, wenn der Gegner ihn gelobt hat. Und dann nach dem Spiel saßen alle betröppelt da.
Wo hat's hingeführt, Jens? Wo hat's hingeführt? Ja.
Naja, wir gucken es uns an. Am Sonntag kommt Christian Titz mit Hannover 96 nach Dresden. Uwe, VfL Bochum wollen wir noch ganz kurz erwähnen. Erste Trainerentlassung, 2. Bundesliga. Ja. Dich überrascht nicht, aber kam die für dich überraschend? Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn du mit dem Trainer, mit dem du abgestiegen bist, in eine neue Saison gehst. Der tut sich dann trotzdem auch irgendwie einen gewissen Rucksack aufsetzen. Ist nie einfach.
Und zieht's Beingefühl schon so ein bisschen nach. So, und sofort wirst du irgendwo von, der kann ja gar nicht mehr so richtig, weißt du? So, und insofern, ja, schwierig. Jetzt kommt nicht so überraschend, aber das zeigt ja nur, gestern noch Erstligist und morgen droht die Liga 3. Also, boah, Bochum, wobei mal ganz im Ernst, in allen Ehren, ist trotzdem zweitens.
Also wir müssen erst mal gucken, dass wir selber ein paar Punkte mit einfahren und dann können wir auch den Sportfreunden in Bochum irgendwo noch Grüße schicken, dass sie durchhalten sollen.
Man könnte jetzt sagen, dass der Sportdirektor in Bochum mitgehen musste, der erst im April kam, der nicht mal die dynamotypischen 2 Jahre geschafft hat, ach geschweige denn ein halbes Jahr, das ist jetzt eben auch nur ein schwacher Trost.
Richtig. Nein, das ist doch, da kann man sich ja umhören, umgucken. Es sind nicht alle so gesegnet wie zum Beispiel am Kotterweg, wo man ja das Gefühl hat, dass man eine Verbindung zu Jürgen Klopp braucht, um dort einen Job zu bekommen inzwischen.
Das scheint so auszusehen.
Na, also das sind ja spannende Tendenzen, aber die hat es ja im Fußball auch schon immer irgendwo gegeben. Donnerwetter.
Apropos, auf der Mitte oder fast auf der Mitte zwischen Dresden und der von dir gerade erwähnten Stadt liegt Riesa. Und ja, du warst in Riesa am Wochenende.
Ich war in Riesa bei der BSG Stahl. Die hat gespielt, also die haben ja in ihrem Leben 16 Jahre lang den Großen die Stirn geboten, zwischen 1968 und 1988, und haben sich die DDR-Oldies eingeladen, einmal noch gegen Rainer Ernst und Frank Baum. Es war schön.
Ja, und das Ganze ja aus historischem Anlass auch so ein bisschen, ne?
Ja, auch erstens das. Wir haben dort einen gesehen, den wir auch von Dynamo-Zeiten her kennen, Jens Prahl. Der kam ungefähr mit Ralf Minge um 1980 in die erste. Der wird heute 65 an der Stelle. Alles Gute. Steht noch gut im Stiefel. Hat 2 Tore für Riesa gemacht. Auf der anderen Seite Stücker 6. Also ganz souverän die DDR. 35 Jahre und einen Tag nach dem letzten Länderspiel.
Legendär wieder damals.
Wieder in Sieg.
Ja.
Eingefahren, Belgien, Brüssel, richtig.
Ja.
Und einer von dieser Mannschaft, den kannst du mal fragen, wenn du mal irgendwie zum Thema Jungbrunnen was in Erfahrung bringen willst. Darius Wosch ist für mich ein Phänomen. Alle 6 Tore vorbereitet, ist 56 inzwischen und bewegt sich noch wie ein, weiß ich nicht, 35-Jähriger. Völlig irre.
So hätten wir aber auch die Wendung vom VfL Bochum da zu diesem Spiel bekommen.
Ja, also ich weiß nicht, ja, er hat ja mit Bochum sogar europäisch gespielt.
Auf jeden Fall, ja, damals mit Peter Neuroa. Also,
richtig, das ist korrekt.
Und Veranstaltungshinweis, den 89er-Helden, verrat uns mehr.
Ja, wir sind gerade fleißig dabei und schneiden einen Film, der, glaube ich, präsentiert werden soll am 9. Dezember in der Schauburg. 90 Minuten. Die spannende Zeit der End-80er. Los geht's logischerweise am gefühlten historischen Tiefpunkt mit Uerdingen und den Konsequenzen, wo man sich ja auch vom SG-Vorsitzenden getrennt hat, vom Trainer von Dixi getrennt. Lippmann hat sich ja eher von Dynamo getrennt.
Das der hatte andere Intentionen.
Ja, und weißt du, was der neue Dynamo-Boss in der Kabine bei seiner Antrittsrede gesagt hat? Im Sommer 86?
Du wirst mir jetzt verraten.
Ich möchte mit euch den Europapokal holen.
Und da hat nie viel gefehlt.
Das ist Thema des Films. Ich erwarte eine volle Schauburg und natürlich den Trainer Ulf Kirsten und alle anderen Spitzbuben, die dafür gesorgt haben. Es war die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte. Und wenn es denn mit dem Experiment DDR noch 2 Jahre länger gegangen wäre, Brief und Siegel, also die hatten gefühlt schon ein bisschen die Hand dran an diesem Ding.
Ja, und waren alle noch verdammt jung auch, also oder ein Großteil. Also die hatten ja ihre Blütezeit, das hat man ja dann gesehen, auch noch in der Bundesliga. Und von daher, das war schon eine tolle Generation von Dynamo-Spielern.
Tolle Generation, es war in dem Stadion was los, Stadionshows schwärmen heute noch.
Schöne Grüße nach oben.
Inzwischen die Älteren, wir grüßen alle Beteiligten da oben im Olymp, im Dynamo-Olymp, genau so ist es. Und hat auch was damit zu tun, Ziele formulieren und es aber dann zumindest gut in die Richtung schaffen.
Wann gibt es nochmal die Geschichtsstunde? Sag uns nochmal die Fakten, damit man es mitschreiben kann.
9. Dezember 2025, Filmtheater Schauburg. Ich hoffe, wir sehen uns mit einem prall gefüllten Punktekonto.
Und wird es diesen Film dann auch mal noch in irgendeiner Mediathek des Vertrauens geben?
Bei Sport im Osten im Frühjahr. Gut. Ich kann dir sogar sagen, wann.
Ja, dann sag's mir.
Und zwar am 19. März 2026, 40 Jahre Uerdingen. Wollen wir uns nicht mehr mit der Katastrophe beschäftigen? Nee, dann gucken wir nach vorn und zeigen den Kameraden und Kameradinnen, wie man einen Europapokal angeht.
Stimmt. Ach, das ist schön, dass ich mir nicht zum 100. Mal Kalli Feldkamp, Rolf Töpperwien und Co. anhören muss. Wirklich, ich hab's genug.
Und das Wunder von der Grotenburg ist ja nur ziemlich der falscheste Titel, den man dafür wählen kann.
Aber hallo, also jedenfalls für uns. Also ich weiß, die Freunde haben es ja damals zum legendärsten Europacup-Spiel aller Zeiten gewählt. Also wie es zu der Wahl kommen konnte, ist mir bis heute ein Rätsel. Naja, gut.
Richtig.
Uwe, Tino, vielen Dank für die nette Runde. Ich glaube, wir sind da noch relativ illuster rausgegangen, nachdem der Start natürlich schwieriges Thema war. Also das sind mal wieder Dynamo-typische Zeiten, oder?
Ich will euch noch, weil wir gerade ein bisschen Geschichtsstunde machen, noch aus der jüngeren Vergangenheit ein Datum mitgeben. Es war der 10. September. 10. September 2020, als eine Pressemitteilung kam. Um 17.13 Uhr Überschrift, strategische Neuausrichtung, Doppelpunkt, Michael Burn freigestellt. Weil ihr da vorhin fragtet, September 2020, 5 Jahre später, jetzt können wir mal überlegen, auch was ich in den 5 Jahren alles getan hat. Aber das machen wir im nächsten Gespräch.
Ich freue mich.
Ich mich auch.
Also auf Blechkuchen, ja.
Da hatten wir ja schon 2 Nachfolger nach Michael Born, oder? Wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe, oder? Na, danach kommt doch Jürgen Wehland.
Uwe hat nie mitgezählt. Uwe hat ja nie mitgezählt, er zählt ja nur Trainer.
Richtig.
Du musst dich aufs Wesentliche konzentrieren, Tino. Das ist wie beim Marathon.
Ah, das stimmt. Okay. Ja, und da ist jede Verpflegungssituation ist auch wichtig, genau.
Du weißt, dass am Ende ein großes Schnitzel wartet und du bist da in deine Bananen oder keine Ahnung, deine Müsli-Dinger da irgendwo da reinschieben kannst. Und den Wässerchen noch, das ist gut. Das ist dann wesentlich. Und die Geschäftsführer, die kommen und gehen.
Außer dann, wenn Stefan Kutschke Geschäftsführer ist. Und sag nichts gegen Tino. Der Kollege läuft am Sonntag Berlin-Marathon. Wenn wir uns gerade aus dem Bett pellen, ist der Mann schon in der Hauptstadt unterwegs.
2:48?
Oh.
Und da gucken wir mal.
Jawohl.
Da gucken wir mal. Weil ich meine, Blechkuchen will ja auch
arbeiten. Ja, das ist wohl wahr.
So sieht's aus.
Das ist
so
wohl
sieht's
wahr.
Aus.
Ich guck mal in die Ergebnisliste rein, wenn ich am Sonntag ein bisschen Luft habe.
Richtig.
Nach dem Spiel. Wir müssen ja erstmal die 3 Punkte nach Hause bringen. Genau.
Wirklich. Ein nüchterner, sachlicher Sieg. Ein dreckiger Sieg.
Ein bisschen angeschmutzt, ist doch scheißegal.
Gut.
Genau so ist es.
Nehmen wir.
Aber 3 Punkte und im Zweifel hilft auch ein Punkt. Alles gut, da musst du immer das Spiel sehen.
Okay.
Weißt du? Also es gibt Spiele, da bist du mit einem Punkt gut dabei. Wir müssen ja kein Dogma draus machen. Gut. Aber wenn wir einen Wunsch haben,
nehmen wir 3.
Feuer frei.
Gut. Uwe Karte, Filmemacher, langjähriger Begleiter, Journalist, Dynamo-Kenner. Dankeschön.
Sehr gern.
So, Tino, wir haben den Marathon schon angesprochen. Wächst der Muskel?
Der Muskel wächst, ja, das kann ich Tatsache dir nochmal erzählen und auch bestätigen. Ich weiß, dass du dich darüber amüsierst und ich sehe dich schon wieder lachen. Aber so ein Muskel, der braucht Ruhe und dann wächst er auch und mit dem wachsenden Muskel wächst die Zuversicht, die innere Stärke und dann wächst auch der Heißhunger. Und wenn es nur aufs Zielschnitzel ist, was wir ja gerade schon
besprochen
haben.
Keine Currywurst?
Oh, ich wüsste auch nicht mehr, ob es ein Schnitzel ist. Ich hatte ja mal, an die Geschichte können wir ja auch immer gerne wieder erzählen, dieser Podcast ist ja verknüpft mit meinen Marathonläufen und damals in Frankfurt hatte ich schon vorher Bock auf diesen besagten Döner, den es dann nie gab, der mich zum Wiener Schnitzel nach Wien führte. Und jetzt für Berlin habe ich noch kein Gefühl.
Schöne Currywurst mit Pommes.
Oh,
herrlich, herrlich.
Na, aber wenn, dann müssen es aber 3 Currywürste sein. Also nach 42 Kilometern reicht eine, nee, und da reicht auch kein halber Meter. Da muss es schon mal richtig eine Portion sein.
Habe ich übrigens mitbekommen, am Sonntag nach diesem furiosen Endspiel der deutschen Basketballer, Glückwunsch zum EM-Titel, haben die Jungs wirklich toll gemacht. Was für ein Team. Dass RTL den Berlin-Marathon überträgt. Also ich sehe dich bei...
Ach, ja, ach so, siehste, das wusste ich nicht.
Siehste? RTL überträgt den Berlin-Marathon.
Dann winke ich mal an die Kamera, weil das empfängst du ja zu Hause.
Ich glaube schon, ja, muss mal gucken im Fernsehprogramm, auf welchem Programmplatz RTL ist, aber sollte ich empfangen. Und weißt du, was am Sonntag noch für ein Lauf ist? Habe ich heute gelesen.
Warte, lass mich ganz kurz überlegen, weil Lauf, das triggert mich natürlich gleich, aber wahrscheinlich kommt das Wort Lauf zwar in dem Wort vor, aber es ist was ganz
anderes.
Nein. Also lass es raus.
Richtiger Lauf über 3 Kilometer. Der Lauf um den nackschen Arsch. Gibt's wirklich? In Wilsdruff ist der. 14.30 Uhr am Sonntag am Parkstadion Wilsdruff.
Ach so.
Am Nackschen Arsch. Das sind 2 nebeneinander liegende Hügel bei Wilsdruff.
Ich hätte gedacht, du rennst von dir zu Hause, aber okay, nee, dann willst du.
Ich darf noch gar keinen Sport machen.
Ja, das wollte ich jetzt nämlich sagen. Ich wollte sagen, Jens, du bist doch noch in Quarantäne, hätte ich fast gesagt.
Ich habe Sportbefreiung.
In Rekonvaleszenz.
Ja, so würde ich mal sagen.
Genau,
so.
Sportbefreiung, ja. Genau.
Aber am nackten Arsch war trotzdem gelaufen in Wilsdorf. Dass man das so locker und fluffig sagen kann, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, finde ich schön. Tino, alle guten Wünsche sind bei dir. Ich glaube, die ganze Podcast-Family drückt die Daumen für Sonntag. Die drücken die doppelt. Also den einen Daumen drücken wir natürlich ganz fett für die Sportgemeinschaft.
Nee, die können alle Daumen erst für mich gedrückt werden, weil ich bin im Ziel, bevor Dynamo losspielt. Dann sind die Daumen wieder frei.
Wie sieht's mit dem Zeitmanagement aus? Also was hast du dir vorgenommen? Hast du ja jetzt gerade schon so durchblicken lassen? Willst du dich nicht unter Druck setzen lassen? Willst du kein Ziel rausgeben, oder?
Naja, jetzt läuft ja gerade Leichtathletik-WM. Da hört man ja so Sätze, die mir immer ganz gut gefallen. All in. Das habe ich jetzt auch oft gehört. Ich gehe auf jeden Fall all in und dann gucken wir mal, zu was es reicht. Ich will mir am Ende keine Vorwürfe machen. Du jetzt leierst du mit den Augen. Für alle, die das jetzt natürlich nur hören und nicht sehen. Jetzt leier du mit den Augen und fässt sich an den Kopf. Nee, Jens, ich sag dir ganz ehrlich, ich will natürlich eine neue Bestzeit laufen.
Das ist doch das, was ich hören will. Eine neue Bestzeit. Das wäre was?
Das wäre unter 2:50:44.
Ja, das ist möglich. Dann eine 2:48. Uwe hat's doch rausgegeben gerade.
Naja, deswegen habe ich dem Uwe auch jetzt nie widersprechen wollen. Also, ich will die Erwartung dämpfen, wenn eine 48 hinter der 2 steht, das wäre schon sensationell. Das wäre, würde ich fast behaupten, mindestens genauso groß die Sensation wie das Silbermedaille für Amanel Petros jetzt in Tokio. Also, wenn aber es überhaupt eine 4 nach der 2 ist, wäre ich super, super glücklich.
Ich wäre super, super glücklich, wenn Dynamo am Sonntag punktetechnisch anschreiben kann und gegen Hannover 96 was mitnimmt, weil die Niedersachsen sind zwar am Samstag leer ausgegangen beim 0:3 gegen Hertha BSC, aber ich habe mir das Spiel angeschaut, die haben lange Zeit gut mitgespielt. Also Hertha war unheimlich effizient in dem Abend und Hannover ist eine Truppe mit Christian Titz, die wissen, wie sie Fußball spielen müssen. Und dort hat das sehr, sehr schnell geklappt mit dem Neuzugang. Der hat die ziemlich schnell integriert. Ich glaube, Jonas Sterner werden wir vielleicht sehen, aber nicht im Spiel.
Maximal holt er noch ein Möbelstück ab, ne? Wenn er überhaupt in Dresden ist.
Ich glaube, das Duell guckt er sich, wenn er darf, mit an. Tino, gut Lauf. Gibt es so einen Spruch unter euch Marathonläufern, den man sagt? Sportfrei oder keine Ahnung?
Nö, also die Strecke ist lang genug, da müssen wir nicht noch Sprüche mitschleppen. Nee, wir laufen einfach los. Was typisch ist im Startbereich, ist dieses klassische Understatement. Und wie sieht's bei dir aus? Letzten Wochen waren hart, wisst heute nie, was heute geht und so. Aber da ich dann mit niemandem rede, sondern nur auf mich gucke, da...
Wie früher immer vor irgendwelchen Prüfungen oder Klausuren. Kennst du das noch? Ist mir mörderisch auf den Keks gegangen. Und die gesagt ich habe gar nicht geübt und ich will es eigentlich gar nicht. Als die Zensuren oder die Aufgaben oder die Arbeiten dann zurückgegeben wurden, hatten die ich kann es mir selbst gar nicht erklären, warum ich jetzt hier eine 1 habe. So, Wahnsinn.
Also insofern gehe ich jetzt mal in die Offensive. Ich bin gut vorbereitet für den Sonntag, hoffe auf eine gute Tagesform und dann... sage ich dir nächste Woche, wie es war. In diesem Sinne.
Hashtag Schnellbesolung.
Nee, Hashtag Punktlandung. In diesem Sinne. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.